Willkommen zu Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein, schön, dass du eingeschaltet hast. Am 30. November ist Kirchenwahl in Württemberg. Da wählen die Mitglieder der evangelischen Landeskirche ihre neuen Kirchengemeinderäte und eine neue Landessynode, das Kirchenparlament. Und bald gibt's auch im Land ein neues Parlament. Im März 2026 ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ob in Kirche oder Politik, die Fragen sind ähnlich. Was motiviert Menschen, sich zu beteiligen? Und welche Faktoren sind für einen Wahlausgang mitentscheidend? Darum geht's mit meinen Gästen Professor Dr. Frank Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim und Experte für Wahlforschung, und Christian Schuler, Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der schon mehrere Kirchenwahlen organisiert hat. Herr Schuler, Sie haben jetzt schon mehrere Kirchenwahlen begleitet. Mhm. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den 30. November 2025 denken?
Ja, dann ist ein Jahr Vorbereitung vorbei und dann wird gewählt und dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Also es ist für uns auch immer spannend, wie das Ergebnis nachher ist, wie die Wahlbeteiligung ist, ob alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Dafür sind wir zuständig, genau.
Mit welchem Gefühl blicken Sie auf den Tag?
Erwartungsvoll und hoffnungsvoll, dass wir eine gute Wahlbeteiligung hinbekommen, ja. Mhm.
An dem Tag werden ja neue Kirchengemeinderäte und eine neue Landessynode gewählt. Was sind denn die Aufgaben von den beiden Gremien?
Ja, also die Kirchengemeinderäte sind unsere Leitung vor Ort in den Kirchengemeinden. Zusammen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern leiten sie die Gemeinde. Sie sind zuständig für alle wichtigen Entscheidungen auf dieser Ebene der Kirchengemeinden. Also Personal, Gebäude, Geldfragen. Sie machen ihren Haushalt und all diese Dinge werden dort entschieden. Welche Gruppenkreise gibt es, was wird gefordert? Und die Landeskirche ist die Vertretung aller Gemeindeglieder, aller Mitglieder unserer Landeskirche. Und unser gesetzgebendes Organ, das die Gesetze macht, das auch den landeskirchlichen Haushalt macht. Also da geht es immer um die Geldfragen. Wofür haben wir Geld zur Verfügung? Wo können wir es einsetzen? Diese Entscheidungen werden dort getroffen. Aber die Landessynode wählt beispielsweise auch unseren Landesbischof, unsere Landesbischöfin. Die hat natürlich noch viel, viel mehr Aufgaben.
In beiden Gremien sitzen viele ehrenamtliche Mitarbeitende. Wie schwer ist es, genug Ehrenamtliche zu finden, die sich für diese Position zur Verfügung stellen?
Es wird zunehmend schwerer, nehme ich wahr, auf den Kirchengemeindenebenen, dass dort genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden. Auf der Ebene der Landessynode habe ich das jetzt noch nicht so wahrgenommen.
Mhm. Württemberg ist ja die einzige Landeskirche innerhalb der EKD, also der Evangelischen Kirche in Deutschland, wo die Synode direkt von allen Mitgliedern gewählt wird. Was sind denn die Vorteile an dieser Urwahl, so nennt man das ja?
Ja, also alle anderen EKD-Kirchen wählen anders. Die wählen sozusagen über die Kirchengemeinderäte dann bezirkliche Gremien und diese bezirkliche Gremien wählen dann wieder diese Landessynoden. Bei uns ist es nun mal eine viel nähere Geschichte. Es findet ein stärkerer Wahlkampf, natürlich eine Auseinandersetzung mit Themen auch, die die ganze Landeskirche betreffen, statt und natürlich auch auf der Kirchengemeindeebene. Und anders als jetzt sozusagen Funktionäre, die sich immer weiter nach oben wählen, ist es so, dass da einfach die normalen Menschen, die jetzt nicht schon vorher in einem Gremium saßen, da gewählt werden. Oft sind es die gleichen, die auch sich auf Bezirksebene oder auch in Kirchengemeindeebene engagieren. Aber wir haben durchaus sozusagen eine stärkere Basis, die Demokratie, die sozusagen direkt diese Menschen dorthin entsendet. Wie gesagt, als Vertreter aller Gemeindeglieder.
Finden Sie das gut, dass in Württemberg die Wahl so abläuft?
Da schlagen irgendwie zwei Herzen in meiner Brust, wenn ich ehrlich bin. Also zum einen sehe ich natürlich den wahnsinnigen Aufwand, den wir betreiben. Es ist ähnlich wie bei einer Landtagswahl auch. Zum anderen sehe ich natürlich auch die Vorteile, die wir durch diese Nähe zum Kirchenvolk haben. Ja, das ist schon auch vorteilhaft. Und wir waren immer eine der Landeskirchen, die auch eine hohe Wahlbeteiligung hatte. Man vermutet aufgrund dessen, dass auch diese Landessynode direkt gewählt wird bei uns.
Das heißt, wie würden Sie das einschätzen? Wie wichtig ist es für die Mitglieder zu wissen, dass sie an diesen Entscheidungen direkt auch beteiligt sind?
Ja, als Mitarbeiter der Landeskirche kann ich nur sagen, es ist sehr, sehr wichtig, weil es hängen ganz viele Dinge davon ab. Aber auch nicht nur sozusagen diese kirchenspezifischen Dinge wie Pfarrstellen oder Zuschnitte von Kirchengemeinden oder auch Geldfragen, sondern es wirkt direkt in die Gesellschaft hinein. Die Landeskirche oder die Gemeinschaft aller Kirchengemeinden geben jährlich 50 Millionen Euro für Kindertageseinrichtungen aus. Das ist Geld, das nicht die Kommunen dafür ausgeben müssen, sondern das gibt die Landeskirche in ihrer Gesamtheit dafür aus. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt oder auch Diakoniestationen, wo Pflege stattfindet, einfach wo Kirche auch in anderer Weise sichtbar wird. Und wir nehmen auch wahr, dass die Lebensbegleitung von Menschen vor Ort immer wichtiger wird. Selbst bei KI und solchen Dingen, es ist doch am Schluss immer noch wichtig, einen Menschen gegenüber zu haben, der mit einem spricht, der Seelsorge mit einem auch macht. Und das zeichnet uns an der Stelle aus und deshalb ist es wichtig.
Kirche wirkt also in die Gesellschaft rein. Wir schauen uns mal an, wie die Wahlbeteiligung aussieht. 2019 haben über 400.000 Mitglieder an der Wahl teilgenommen, also rund 23%. Wie bewerten Sie so eine Zahl?
Das ist eine gute Zahl für eine Kirchenwahl. Also wenn ich mich vergleiche mit anderen Kirchen der EKD. Und die ist auch deshalb gut, weil wir eine hohe intrinsische Motivation unserer Gemeindeglieder fühlen. Also wir nehmen wahr, es ist wichtig, dort zur Wahl zu gehen. Und wenn Sie unseren Sonntagsgottesdienstbesuch sehen, dann sind 400.000 wäre richtig gut. Das schaffen wir natürlich an Weihnachten und Hochfesten und Ostern oder so. Aber so der normale Sonntagsgottesdienst leider nicht mehr ganz so sehr. Deshalb ist es eigentlich ein Indikator, dass die Menschen doch für Kirche da sein wollen, doch sich an Kirche beteiligen wollen, ohne vielleicht nur dieses klassische Sonntagsprogramm von uns in Anspruch nehmen zu wollen.
Mit welcher Beteiligung rechnen Sie dieses Jahr?
Das ist ganz schwierig auszurechnen. Wir haben neue Wahlkreise zugeschnitten. Das kann natürlich zu Veränderungen führen. Wir haben eine Reduktion unserer Kirchengemeinden vorgenommen von über 1.300 auf jetzt unter 1.000 Kirchengemeinden. Das können alles Faktoren sein. Ich rechne oder wäre froh, wenn wir an die 20% rankämen, also ein Fünftel aller unserer Wahlberechtigten.
Herr Breitschneider, Demokratie lebt ja vom Mitmachen. Was passiert, wenn immer weniger Menschen davon Gebrauch machen? Was passiert dann mit der Demokratie?
Na, dann haben wir ein Problem, wenn immer weniger Menschen sich daran beteiligen. Das trifft jetzt auf Landtagswahlen und Bundestagswahlen und auch auf die Kommunalwahlen in Deutschland in den letzten Jahren nicht zu. Im Gegenteil, da haben wir sogar eine steigende Wahlbeteiligung. Das hängt oft davon ab, haben Menschen den Eindruck, hier wird jetzt was entschieden, es geht um etwas. Sind sie dann mobilisiert, ja, und dann machen sie auch mit. Sie müssen motiviert sein, sie müssen wissen, wie es geht. Das muss auch einfach sein, Stichwort Briefwahl. Und sie müssen auch gefragt werden, beziehungsweise aufgefordert werden, von denen, die da zur Wahl stehen.
Was sagt denn die Höhe einer Wahlbeteiligung über das Vertrauen oder Nichtvertrauen in Institutionen aus? Kann man da was ableiten?
Ganz schwierig. Das ist echt ein Streit in der Politikwissenschaft und in der Wahlforschung. Die einen sagen, niedrige Wahlbeteiligung zeigt, die Menschen sind zufrieden, sonst würden sie ja zur Wahl gehen. Die anderen sagen, niedrige Wahlbeteiligung zeigt die Unzufriedenheit mit dem System insgesamt. Man hat den Eindruck, da bewegt sich ja gar nichts und dann brauche ich auch nicht hingehen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Für die einen ist das Motiv zu gehen, na, sie wollen was verändern und vorher haben sie nicht gewählt, jetzt gehen sie doch. Und für die anderen ist es die Abkehr vom politischen System.
Es gibt manche, die sagen, hey, meine eine Stimme, was soll die groß verändern? Wie gefährlich ist denn so eine Haltung? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, sie ist gefährlich, weil wenn man dann die Schlussfolgerung draus zieht, dann gehe ich eben nicht. Dann kann es durchaus sein, dass die eine Stimme doch den Unterschied machen würde. Wir hatten jetzt bei der letzten Bundestagswahl in Stuttgart einen Wahlkreis, da ging es um 5 Stimmen bei der Erststimme. 5. Und 5 Stimmen, das ist ein Auto voll mit einer ganzen Familie, die in die gleiche Richtung sich entscheiden würde. Das macht schon einen Unterschied. Jetzt ist es nicht immer so knapp, aber auch auf Landes- oder Bundesebene, ob eine Partei in den Bundestag kommt, Stichwort 5%-Hürde, das kann an wenigen 100 oder 1.000 Wählerinnen und Wählern liegen. Also da sollte man nicht darauf vertrauen, dass es auf einen selbst nicht ankommt.
Also das ist auf jeden Fall schon mal eine großartige Motivation, dass es doch um jede einzelne Stimme geht und es sich lohnt, zur Wahl zu gehen. Kann man denn sagen, gibt es typische Gruppen, die nicht zur Wahl gehen?
Ja, die gibt es durchaus.
Welche sind das?
Na, es gibt Gruppen, die sagen, ich will generell mit einer Wahl nichts zu tun haben. Ich lehne diese Art von politischer Repräsentation ab. Dann gibt es diejenigen, die völlig desinteressiert sind und aus dem Grund nicht wählen gehen. Gibt auch ein paar, die eher bequem sind und sagen, ach, da muss ich jetzt dahin laufen und so weiter. Stimmt nicht mehr, seitdem die Briefwahl so weit um sich greift. Kann ja locker ein paar Wochen vorher seine Stimme abgeben. Ja, und dann gibt es diejenigen, die dann tatsächlich am Wahltag selbst spontan verhindert sind. Da kann auch das Wetter mal eine Rolle spielen.
Was glauben Sie denn, wie die Wahlbeteiligung zur Landtagswahl ausfallen wird?
Na, die dürfte schon ziemlich hoch ausfallen, weil der amtierende Ministerpräsident nicht mehr antritt und damit der Kampf um seine Nachfolge ja eröffnet ist. Und würde schon sagen, das dürfte recht hoch sein.
Eine wichtige Stellschraube für eine hohe Wahlbeteiligung ist ja auch die Wahlwerbung und die Wahlkommunikation. Also alles, was da im Vorfeld vor der Wahl läuft. Bei der letzten Kirchenwahl 2019 hat die evangelische Landeskirche in Württemberg einen Kino-Werbespot produziert und damit auf die Kirchenwahl aufmerksam gemacht. Und wie dieser Kino-Werbespot aussah, das schauen wir uns jetzt mal an. Herr Schuler, das war der Werbespot für die Kirchenwahl 2019. Wer ganz aufmerksam war, hat Sie vielleicht da auch drin entdeckt. Sie haben da mitgespielt. Erzählen Sie mal, welche Reaktion haben Sie auf diesen Werbespot bekommen?
Ja, es gab unterschiedliche Reaktionen. Das erste war ein Schmunzeln, das war ja das, was wir erreichen wollten. Aber es war auch so, dass die Presse darauf aufmerksam wurde, also auch die überregionale Presse. Und genau das war das Ziel dieses Werbespots, Kirchenwahl nicht nur sozusagen innerhalb dieser kirchlichen Blase bekannt zu machen, sondern auch über die Blase hinaus zu Menschen zu kommen, die sozusagen nicht täglich mit Kirche, die nicht zum inneren Kreis oder zur Kerngemeinde gehören, sondern die aber Mitglied sind und dass die zur Kirchenwahl gehen. Und das ist uns tatsächlich auch mit diesem Werbespot gelungen.
Haben denn alle den Werbespot auch verstanden?
Ich weiß es nicht. Es geht um die Hochzeit von Kanaan. Sie sehen dort einen Jesusartigen Menschen, der eben was trinkt. Und Sie alle kennen vielleicht die Geschichte, Wasser zu Wein machen. Und das hat man danach gespielt. Und dann auch bis zum Schluss natürlich, wenn Sie dann sehen, er will Zähne putzen. Und auch da wird wieder das Wasser zu Wein. Und dann so dieser Blick nach oben. Da kann sich jeder denken, was gemeint ist.
Wie sah denn die Wahlkampagne für dieses Jahr aus?
Ja, dieses Jahr hatten wir einen anderen Punkt. Wir setzen noch mehr auf Social Media. Wir haben Hashtags verwendet, das braucht dich oder das braucht deine Stimme. Das sind sozusagen unsere diesjährige Kampagne. Die läuft jetzt erst an. Wir sind jetzt ja Anfang November, starten wir sozusagen mit richtig Werbung, weil wir gemerkt haben, je früher wir anfangen, umso mehr verpufft. Das muss man relativ kurzfristig vor der Wahl machen. Und wir haben natürlich die Besonderheit, wir haben diese ca. 1000 Kirchengemeinden, die natürlich für sich wiederum Werbung machen, die alle ihre Schaukästen haben, die auch ihre Plakate hängen, die aufrufen können bei Veranstaltungen zur Wahl. Und das nutzen wir natürlich auch aus. In Zeiten knapper werdenden Kassen können wir keine Fernsehspots gerade machen, aber das wäre natürlich super, wenn wir ähnlich wie SPD und CDU irgendwie uns da mal hinstellen können und sagen, kommt zur Kirchenwahl. Ja. Aber das können wir uns nicht leisten, aber wir machen Werbung in U-Bahnen. Also wenn Sie diese Videoleinwände sehen, solche Dinge. Wir haben mit Kommunen ausgemacht, dass wir diese Brückenbanner hinhängen dürfen. Also wenn Sie so mit der Autobahn irgendwie durch Brücken durchfahren, kann man da so ein Banner hinhängen. All diese Dinge. Und natürlich können wir Kirchtürme beflaggen und so weiter und so weiter. Also ich bin gespannt, was alles noch kommt und wie kreativ auch die Kirchengemeinden sein werden.
Herr Breitschneider, was macht denn so eine richtig gute Wahlkampagne aus?
Dass sie ihren Zweck erfüllt. Und das ist erstmal einfacher gesagt als getan. Ja, ja. Wenn es jetzt darum geht, nicht nur zur Wahlbeteiligung aufzurufen, sondern spezielle bestimmte Parteien dann auch zu wählen. Naja, dann geht es darum, die eigenen Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren. Das ist die eine Gruppe. Da braucht man eine andere Wahlwerbung und auch eine frühzeitigere, als wenn es in den letzten 3-4 Tagen oder vielleicht in der letzten Woche darum geht, die Unentschiedenen noch zu erreichen. Die Unentschiedenen werden dann häufig über einzelne Themen erreicht. Die eigenen Mitglieder, die Anhänger, na, die über die Traditionsthemen. Und dann braucht man ganz, ganz viele unterschiedliche Instrumente, die zielgruppengerecht Menschen erreichen. Und die müssen auch noch aufeinander abgestimmt sein. Und jetzt fragen Sie nicht, ob ein einzelnes davon wirkt oder nicht. Das wissen wir nämlich nicht. Sondern das Zusammenspiel dieser Instrumente ist es am Ende, das dann eine gute Kampagne ausmacht.
Also ich höre so ein bisschen raus, so am Ende kann man gar nicht ganz genau sagen, was jetzt welchen Effekt erzielt. Ist das so?
Ja, so ist das. Wir können für einzelne Wahlplakate sagen, ob die lange betrachtet wurden, ob der Slogan erkannt wurde, ob das Bild erkannt wurde, das ja. Wir wissen auch, wie viele Klickzahlen gibt es bei welchen Webseiten und wie werden die Social-Media-Angebote genutzt und geliked und geteilt. Das alles kann man sagen. Aber wie sich das nachher in Stimmergebnisse übersetzt, das ist sehr viel schwieriger. Da wissen wir schon eher, es muss ein Zusammenspiel sein von Themen und von Personen. Das kann dann Prozentpunkte rauf und runter bedeuten.
Die Wahl der Landessynode, das ist eine Personenwahl. Also das heißt, dass nicht der Gesprächskreis, also ich sage mal die Partei, im Zentrum steht, sondern die Kandidierenden selbst. Was zeichnet denn Kandidierende aus, die Wählerinnen und Wähler überzeugen, jetzt unabhängig davon, ob das in Kirche oder Politik passiert?
Das wissen wir recht gut. Das ist gut untersucht. Ja, es sind 4 Faktoren. Der erste Faktor ist die wahrgenommene Themenkompetenz. Beschäftigt sich der Kandidat, die Kandidatin mit Themen, die für die Menschen relevant sind? Es ist nicht die wirkliche Themenkompetenz, sondern die wahrgenommene. An zweiter Stelle kommt dann die wahrgenommene Integrität. Sowas wie Glaubwürdigkeit, hält, was er oder sie verspricht, ist berechenbar. An dritter Stelle dann die Managementfähigkeiten, Führungsstärke, Entscheidungsfreude, Tatkraft. Also ist das nicht nur eine ehrliche Haut und die hat auch noch gute Ideen, sondern kriegt sie das übersetzt. Und an vierter Stelle dann mit einigem Abstand sind es die unpolitischen Merkmale, die Sympathie, teilweise auch das Aussehen, wobei das eine geringere Rolle spielt, als oft angenommen wird.
Und was zieht am Ende mehr? Ist es die Person oder ist es das Programm, für das die Person steht?
Spielt beides zusammen. Der Mix ist ein bisschen anders, je nach Ebene. Auf kommunaler Ebene spielt die Person eine sehr große Rolle. Je kleiner die Kommune, desto größer die Rolle der Person. Auf Bundesebene ist es oft eher die Partei und dann noch die 2, 3, 4 Spitzenkandidaten, Kandidatinnen. Aber dann die aus dem Direktwahlkreis sind es eigentlich weniger.
Herr Schuler, was glauben Sie, wie das in der Landeskirche ist? Wählen da die Mitglieder eher nach der Person oder dann doch nach dem Gesprächskreis?
Ich glaube, dass es beides auch ist, also so wie Sie es auch dargestellt haben. Es gibt natürlich die Gesprächskreise, die sich bei uns in der Synode dann versammeln und zusammenschließen. Die haben natürlich bestimmte Themen, die gespielt werden. Und das sind diese Themen und die haben die Menschen, sonst würden sie sich einen Gesprächskreis auch nicht zugeordnet fühlen. Und dann gibt es diese Kompetenzen, da geht es darum, wie ist der beruflich und so weiter, wie wird die Person wahrgenommen und wie tritt sie auf und wie verkauft sie sich letztendlich auch bei solchen öffentlichen Veranstaltungen. Wir führen ja immer öffentliche Veranstaltungen mit Kandidatenvorstellungen auch durch, aber auch Social Media. Es gibt, glaube ich, kaum noch einen, der nicht irgendwie mit einem Video auf seinem Instagram-Account unterwegs ist oder Reels und dergleichen. Also das ist tatsächlich bei uns, spielt es mittlerweile auch eine wesentliche Rolle. Ja.
Also ich höre raus, Social Media wurde stark oder wird stark bespielt. Gibt es noch eine andere Taktik, wie Sie jetzt auch jüngere WählerInnen erreichen wollen?
Also wir haben ja da wieder den Vorteil, dass wir viele Konfirmandinnen und Konfirmanden haben. Wir haben ja ein aktives Wahlrecht ab 14 Jahren. Das heißt, es ist kurz vor der Konfirmation oder vom Konfirmandenunterricht und dann werden die konfirmiert und dann kann man ihnen das mit auf den Weg geben. Geht doch auch zur Wahl, wenn ihr fertig konfirmiert seid. Da haben wir natürlich die Chance, dann auch über Religionsunterricht natürlich junge Menschen anzusprechen. Aber wir machen es auch ganz einfach. Sie haben ja das Stichwort Briefwahl vorher genannt. Wir verschicken an alle die Briefwahlunterlagen gleich mit, sodass es gar nicht beantragen muss oder einfach niederschwellig, dann kann ich mich abends hinsetzen, sagen, jetzt kreuze ich mal an, schmeiße in den Briefkasten und es wird porto übernommen und wird zurückgeschickt. Also das ist schon toll. Manche haben schon versucht, mit Online-Wahlen das zu machen. Das ist bei uns tatsächlich aufgrund dieser Synodalwahl sehr viel schwieriger und komplexer, wie wenn sie es nur in einer kleinen oder einer Kirchengemeinde machen, wo sie 5.000 Wähler haben. Hier haben wir einfach 1,8 Millionen. Genau.
Herr Breitschneider, wenn wir uns noch mal auf so eine übergeordnete Ebene begeben. Sie beobachten die politische Kommunikation ja seit vielen Jahren. Welche Veränderungen beobachten Sie denn da? Wie wird da gesprochen vor Wahlen, vielleicht auch im Hinblick auf die USA?
Ja, sehr viel zugespitzter. Nicht von allen Politikerinnen und Politikern. Da gibt es auch einige, die behalten ihren Stil bei, den sie vor 20 Jahren hatten. Aber andere versuchen schon durch Spaltung, durch Auseinanderdividieren, durch ein schlechteres Darstellen der Wirklichkeit, als sie ist, durch das Betonen des Negativen, Unmut zu sehen und vor dem Hintergrund dieses Unmuts dann das eigene politische Süppchen zu kochen. Und wenn wir in die USA gucken, sehen wir, wie weit das inzwischen geführt hat, dass tatsächlich zwischen zwei Lagern, Demokraten und Republikaner, wieder Gräben sind wie in den 20er, 30er Jahren. Da hat man kaum über diese Parteigrenzen hinweg geheiratet. Das ging nicht. Und in diese Richtung driftet das wieder. Dieses Auseinanderdividieren, Spalten, das ist was, was wir tatsächlich jetzt eine ganze Weile beobachten können und ist besorgniserregend.
Könnte das bei uns in Deutschland auch passieren oder tickt Deutschland da anders?
Ja, Deutschland tickt schon anders. Wir haben ein anderes Mediensystem, haben andere Informationsgrundlagen, wir haben mehr Parteien. Wir sind nicht so fixiert auch auf eine Person wie bei einer Präsidentschaftswahl. Aber dieses Spalten können wir hier auch beobachten. Es hat noch nicht das Ausmaß angenommen 50-50, sondern da haben wir so 15%, 20% und dann die anderen. Über die 15-20% wird sehr viel berichtet, über die anderen ein bisschen weniger. Ich fände es gut, wenn das Gemeinsame, das Verbindende häufiger im Mittelpunkt stünde als das Trennende. Aber ja, ganz so weit wie in den USA sind wir nicht. Aber die Richtung ist schon erkennbar. Die Gefahr besteht.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Landtagswahl schauen, welchen Ton erwarten Sie da?
Das ist von Partei zu Partei sehr unterschiedlich. Die einen sind da ein bisschen lauter, vor allem die Oppositionsparteien, denke jetzt mal an die FDP, die da auf diese Art und Weise auch auf sich aufmerksam machen will. Das gilt für die AfD genauso. Andere sind sehr konstruktiv im Ton unterwegs, vor allem die bisherigen Regierungspartner, CDU und Grüne. Das wäre auch komisch, wenn die jetzt anfangen würden zu behaupten, alles war schlecht, sondern müssen schon... Ja, das ist es. Und auch bei der SPD, das ist so eine Mischung. Das ist einerseits das Konstruktive, andererseits aber auch das deutliche, laute und Oppositionelle. Das kommt sehr auf die Partei an.
Wir haben jetzt viel über Wahlkommunikation, über Wahlen an sich gesprochen. Es gibt einige Menschen, die haben das Gefühl, ich werde nicht gehört politisch. Welche Formate bräuchte es denn in der Politik über Wahlen hinaus, wo Menschen das Gefühl haben, hier kann ich mich wirklich beteiligen und meine Stimme und meine Meinung wird auch gehört und ich mache mehr als irgendwo ein Kreuzchen setzen?
Das ist tatsächlich ein Trend der letzten Jahre, dass dieses Bedürfnis, über die Wahl hinaus sich einbringen zu können, gewachsen ist. Das hängt stark mit Bildung zusammen, aber nicht nur. Baden-Württemberg, nun mit der Politik des Gehörtwerdens seit 14 Jahren, ist da schon unter den Bundesländern ein Stück weit führend. Es ist eben nicht nur das Wählen von Repräsentantinnen und Repräsentanten. Das wollen übrigens die meisten Menschen. Die sollen schon entscheiden. Aber wir wollen vorher einen ernst gemeinten Dialog. Und für diesen ernst gemeinten Dialog, da gibt es ganz viele Formate. Das können Bürgerforen sein mit zufällig ausgewählten Menschen. Das können Online-Beteiligungen sein. Das kann aber auch das Treffen in der Gemeinde sein, wo man sich in der Stadthalle trifft und über Dinge redet. Nicht konfrontativ, vorne das Podium und dann 200 Menschen im Saal, sondern im Gespräch lau laufend, Marktplatzstände, sowas. Das wollen sehr viele, über 2/3.
Gäbe es ein Format, was man noch erfinden müsste, damit genau dieses Gefühl von ich werde gehört entstehen kann?
Nee, die Formate, die es gibt, die müssten mal bekannt werden. Das ist nämlich genau die Krux. Es gibt sie, viele kennen sie nicht. Und dieses überhaupt mal dafür zu werben und aufmerksam zu machen, hier kann man sich einbringen, das ist ein ganz schön mühseliges Geschäft. Das ist so ähnlich wie bei den Wahlen auch. Die Werbung dafür, nutzen Sie Ihre Chance, gehen Sie hin, bringen Sie sich ein.
Ja, wer jetzt sagt, oh, das klingt interessant, wo findet man Infos dazu?
Ja, es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg das Beteiligungsportal, wissen auch viele nicht. Da ist jeder Gesetzentwurf des Landes einsehbar und er kann kommentiert werden, 6 Wochen lang. Und es finden sich Hinweise auf andere Beteiligungsmöglichkeiten, vor allem auf Landesebene und ansonsten in der Kommune. Am besten die Tageszeitungen, die Lokale lesen. Dort wird man aufmerksam gemacht auf solche Formate.
Mhm. Herr Schuler, wenn Sie mit einem Satz sagen müssten, warum lohnt es sich, am 30. November zur Kirchenwahl zu gehen, sich dort zu beteiligen, die Stimme abzugeben? Was ist das? Welchen Gedanken würden Sie gerne unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dazu noch mitgeben?
Es lohnt sich hinzugehen und Kirche zählt was und Kirche bewegt was. Und wenn Sie schauen in die Gesellschaft und zu den Menschen, Kirche wird auch gebraucht, gerade in solchen Zeiten. Und deshalb beteiligen Sie sich einfach. Das wäre mir ein wichtiger Anliegen.
Also 30. November ist genau. Das Datum dafür. Aufpassen, in den nächsten Wochen kommt oder ist vielleicht auch schon ein Brief im Briefkasten gelandet, den nicht wegschmeißen, sondern
aufmerksam
nutzen
lesen und für die Kreuzchen machen.
Ich möchte Danke sagen. Dankeschön an Sie, Herr Schuler. Dankeschön an Sie, Herr Brettschneider. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Sendung heute. Danke, dass Sie zu Hause auch mit dabei waren. Deine Stimme zählt. Wahlen in Kirche und Politik, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.